Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 209. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und wir machen jetzt unsere wirkliche Sommerfolge und zwar mit Fragen von mir an Martin und Martin hat mir natürlich auch ein paar Fragen geschickt, die kamen heute und ja, 5 Fragen haben wir uns gegenseitig gestellt, ohne im Vorfeld genau zu wissen, um was es geht. Ich habe sie mir auch versucht im Vorfeld nicht so stark anzuschauen, sondern einfach mal mich jetzt auch überraschen zu lassen von den Fragen und sie dann auch dementsprechend spontan beantworten zu können. Und im Anschluss nach meinen Fragen leite ich quasi über an den Martin. Ich hoffe, da kommen heute oder morgen auch die Antworten. Und ja, dann habt ihr am Wochenende eure nächste Folge Küchenfunk auf den Ohren, wieder zum gewohnten Sonntagmorgen nach dem Frühstück, zum Frühstück oder wenn ihr den Sonntagbraten für mittags in den Ofen schiebt, aber ich denke, bei den Temperaturen werdet ihr euch wahrscheinlich alle, wie wir auch, einfach am Grill rumtreiben oder auf jeden Fall an der frischen Luft. Und ja, Martin habe ich aus dem Urlaub quasi erwischt, dass er mir die Fragen geschickt hat und deswegen habe ich habe das Gefühl, wahrscheinlich sind sie auch ein wenig urlaubsgefärbt und dann schauen wir mal rein. Frage Nummer 1. Hier meine Fragen. Wie bereitest du Muscheln zu? Was muss man beachten? Wie gelingen sie immer? Also ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt schon länger keine Muscheln mehr gemacht, obwohl ich sie sehr, sehr gerne esse. Wir hatten letzte Woche eine sehr schöne Paella, da waren Vongole drauf, also die Venusmuschel. Ich esse aber auch sehr gerne die Miesmuschel, Austern auch sehr gerne, aber ich denke, der Martin zielt hier auf die klassischen gekochten Muscheln. Hier kann ich euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr es noch nie probiert habt oder wenn ihr jetzt Miesmuscheln nicht so gerne mögt, probiert mal die kleinen Venusmuscheln, die kleinen Vongole, die sind so kleine, sehen aus wie so kleine Herzchen. Die kriegt ihr im Netz bei eurem Fischhändler. Ich glaube, es sind 500 Gramm oder so in der Kante. Ich kann euch sagen, selbst meine Tochter hat sie in der Paella letzte Woche gegessen. Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen mit Miesmuscheln schwieriger ist. Je nachdem hat man da wahrscheinlich auch noch Bilder im Kopf oder Geschmäcker im Kopf von früher. Je nachdem, wann man sie gegessen hat, da war ja gerade an den Miesmuscheln auch gerne schon mal diese Bärte dran. Das heißt, diese Fäden, die quasi aus der geschlossenen Muschel, über diese Lippe quasi raus lechzen und man musste sie aufwendig putzen und mit diesen Fäden haben die sich halt überall festgehalten. Mittlerweile kriegt man die aber in einer solch guten, geputzten Qualität und auch vom Sand her in der Muschel ist es, also ich muss sagen, hatte ich schon ewig nicht mehr so richtig heftig gehabt. Sicher hat man mal eine dabei, wo es vielleicht mal vorkommt, aber im Grunde ist es bei Muscheln, ja, die sind mittlerweile so gut in Schuss generell. Ich meine, man kann sie auch einfach nochmal wässern, einfach ein bisschen in Wasser packen. Wobei, ungesundes Halbwissen, ich bin nicht ganz sicher, wie das mit Salzwasser vielleicht funktioniert. Also ich benutze die immer direkt. Also ich kriege die aus dem Netz oder meistens gibt es auch so einvakuumiert, glaube ich, die Miesmuscheln. Wenn ihr die dann gerade in ein Sieb kippt und nochmal mit Wasser drüber geht, also sie ein bisschen von außen abwascht, dann sind die eigentlich schon einsatzbereit und ich mache die dann so. Ich stelle mir einen Topf auf den Herd, mache ein bisschen Olivenöl rein und gerne ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln, fein würfeln, ein bisschen mit anschwitzen. Dann schmeiße ich die Muscheln dazu, rühre das mal kräftig durch und lösche dann, lasse es kurz braten, dass es schön heiß ist und lösche dann mit einem Weißwein ab. Ich glaube, Wasser nehme ich auch gar nicht. Also mein Ziel ist es natürlich, dass ich neben den Muscheln noch einen sehr schönen Sud kriege, wo ich dann mein Weißbrot rein zoppen kann. Das ist eigentlich mein Liebstes an Muscheln. Und also mit dem Weißwein ablöschen, ordentlich Weißwein ablöschen und dann Deckel drauf, 5 Minuten warten, dann nochmal reinschauen. Also die Muscheln gehen halt in dem Wasserdampf auch direkt auf. Also wenn sie aufgehen, sind sie fertig. Was ihr auch noch machen solltet, das habe ich vergessen, Gerade wenn ihr die Muscheln in das Sieb kippt und abbraust, schaut da nach offenen Muscheln. Wenn dann die, also ein Spalt ist nicht schlimm. Je nachdem kann man da auch mal schauen, wenn man ein bisschen drauf drückt oder wenn das Wasser drauf ist, öffnen die sich auch schon mal leicht. Aber die Frage, wenn ihr richtig offene oder weiter geöffnete Muscheln habt, die sind schon schlecht. Die müsst ihr auf Seite tun, also einfach mal gerade durchgucken. Ist auch nicht dramatisch. Ansonsten geht's dann, wie gesagt, alle weitestgehend geschlossenen Muscheln kommen dann einfach dann in den Topf und dann brate ich es nur so, also oder gare ich das nur so lange wie unbedingt nötig. Also wenn die Dinger auf sind, sind die für mich, ja, würde ich sagen, dann ess fertig, weil wenn man sie zu lange gart, wird die Konsistenz auch nicht so schön. Das heißt, je kürzer, desto besser und offen müssen sie schon sein. Ja, und dann kommen die vom Herd runter. Je nachdem, habe ich das schon mal gemacht. Ich überlege gerade, ob ich je nachdem mal an den Sud, auch kann man auch ein bisschen Schuss Sahne oder sowas machen. Das ist einfach schon viel zu lange her, weil dieses sahnige, ich glaube, nee, das mache ich eigentlich nicht. Ich glaube, das kommt wirklich nur das Wasser aus den Muscheln oder dieser Mix aus Muschelfond, Wein, Knoblauch, Zwiebeln, der reicht eigentlich schon völlig. Und damit wird es dann serviert und dazu gibt's ein einfach schönes Weißbrot. Und dann schlemmen nach Herzenslust. Man kann dann schön mit der einen Muschel, wenn man die eine leer gefuttert hat, sie als Pinzette benutzen und in die Muschel reingreifen und sich die nächsten in den Mund stecken. Und wie gesagt, selbst meine Tochter hatte jetzt mit den Vongole letzte Woche ziemlich viel Spaß. Also auch aromatisch ziemlich viel Spaß. Ging jetzt nicht nur um, natürlich ist dieser Gag mit der Muschel, die anderen Muscheln rausholen, trägt natürlich zu dem kulinarischen Erlebnis bei, gerade würde ich jetzt mal sagen für Kinder. Aber ja, also so würden jetzt meine Muscheln sein. Ich müsste noch überlegen, kann das sein, dass ich noch ein paar Kräuter mal noch drüber werfe. Und wie gesagt, ich habe irgendwas noch im Kopf, ich muss das aber nochmal in mich gehen, ob man das wirklich nochmal macht. Vielleicht einen Schuss Sahne oder sowas noch an diese Brühe, weil neben den Muscheln ist halt diese Brühe einfach ein Gedicht. Und ich glaube, ich meine, jetzt ist August, nicht so die richtige Muschelzeit, man kriegt sie aber in einem gut sortierten Fischladen. Ich habe eigentlich nochmal richtig Bock auf so eine richtig schöne Muschelsauce. Vielen Dank, Martin. Ich glaube, da werde ich mich nochmal anmelden müssen für eine Runde Muscheln. Alternativ natürlich, gerade wenn ihr die Vongole habt, das sind die italienischen, so italienischer Name oder auch kriegt man in Italien halt viel, eine schöne Pasta mit diesen Vongole. Zubereitungsart würde ich sagen, ist sehr ähnlich, nur dass man halt separat ein bisschen Pasta kocht und dann in diesen Sud die Pasta gibt, die Spaghetti, ein bisschen Peperoncini vielleicht noch dran und dann so halt eine Pasta mit Vongole macht. Wobei ich jetzt auch glaube, das kann man auch ganz schön mit Miesmuscheln machen. Also ich bin da sehr offen für Muscheln und esse die eigentlich in aller Couleur. Und wie wir damals in Neuseeland waren, da haben sie diese Miesmuschel, gibt es dort auch, aber die ist irgendwie so türkis, also die Schalen, die normale Miesmuschel ist ja schwarz außen und diese Muscheln in Neuseeland waren halt türkis, so richtig glänzend, also es war eine richtig wunderschöne Farbe und sie waren halt riesengroß. Also diese Muscheln waren, glaube ich, nochmal doppelt so groß wie eine Miesmuschel hier. Das war schon abenteuerlich, was es da an Muscheln gab. Aber deswegen, wie gesagt, Muscheln esse ich sehr, sehr gerne. Und genau, ach, schon wieder vergessen. Ein wichtiger Punkt, wenn ihr die Muscheln gekocht habt und die Muschel ist nicht aufgegangen, habe ich gesagt. Also nach dem Kochen nicht aufgegangen, versucht sie nicht zu öffnen, dann ist sie auch tot. Also das sind die zwei einzigsten Sachen, die man sich beherzigen muss, bevor man sie kocht, in Sieb gibt, gucken, gibt's da offene oder kaputte Muscheln. Kann sein, dass sie dann im Päckchen irgendwie angestoßen worden sind oder ein Bruch drin ist, dann sind die halt kaputt und je nachdem schon tot. Und dann solltet ihr die halt aussortieren und später, wenn sie noch zu sind nach dem Kochen, dann hat das auch einen Grund. Dann lasst sie einfach zu und sortiert sie aus. Ein Freund sagte dann, wie wir Paella gegessen haben, wegen den Muscheln, die nicht aufgehen oder sind mir nicht sicher, ist die offen oder nicht. Wenn du die Muschel in den Mund steckst, merkst du, wenn sie schlecht ist. Also du würdest sie auch wieder ausspucken. Bin ich nicht ganz sicher. Deswegen, ihr wisst einfach, was ihr jetzt aussortieren sollt und das ist, sollte da einfach nicht zu viel Schiss vorhaben, weil eigentlich kann da im Grunde wenig passieren, wenn ihr die Sachen beachtet. Ihr könnt auch nochmal beim im Fischhändler fragen oder ihr geht einfach Muscheln auch nochmal essen. Dann beim Italiener zum Beispiel stehen auch schon mal frische Muscheln oder sowas auf der Karte. Wenn ihr es da versucht, müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass ihr geschlossene Muscheln wirklich zulasst. Hm? Sehr schön. So, das war Frage 1, hoffentlich ausführlich beantwortet. Nummer 2, was war dein kulinarischer Moment diesen Sommer? Tja, puh. Also für mich war kulinarische Momente, hat man sich ja während Corona eigentlich sehr viel selbst beschert, muss ich sagen. Das heißt, natürlich ist man mal essen gegangen und wir waren auch ein paar Male schön essen, habe ich ja hier auch berichtet. Also ich muss sagen, hier Big Hug Barbecue war auf jeden Fall ein Highlight, mit dem Mustang, mit dem alten Mustang zum Big Hug Barbecue zu fahren und dort zu essen. War für mich wirklich ein sehr großes Highlight, aber nicht nur wegen dem Auto, sondern auch wegen dem Essen. Und das, ansonsten ist es halt im Moment für mich ein Dauerhighlight in der Gärtnerei, zu grillen und da einfach immer wieder mit einem anderen Grill auch zu arbeiten, immer andere Lebensmittel zu probieren und ja, in dieser Außenküche, es ist schon verrückt, was man da, also ich finde, man kocht da irgendwie so ein bisschen anders, weil der Weg zum Kühlschrank ist weit, auch weil das nicht am Haus ist, muss man alle Zutaten, die man benötigt, mitnehmen, schon mal mit in den Garten und von da aus dann auch natürlich dann vom Kühlschrank wieder mit in die Außenküche, ich lege mir alles hin und manche Sachen entstehen dann einfach erst quasi am Schneidbrett, wenn man es zusammenwirft, Salate oder ja, gerade auch bei den Fleischgeschichten, wie man dann, was einem dann einfällt, genau diese Sachen passieren eigentlich dann sehr schön eigentlich, sehr spontan und immer wieder anders und vor allen Dingen mit Ruhe, weil man ist nicht am Haus und muss noch irgendwas anderes machen, sondern wenn man im Garten ist, dann ist man wirklich da und hat eigentlich nichts anderes im Kopf, wie dort zu sein. Und ja, das ist eigentlich ein schöner Moment für diesen Sommer, um das kulinarisch auszuleben. Frage Nummer 3. Was gab es heute Morgen zum Frühstück? Ja, es ist halt so, ich nehme heute am Dienstag auf. Unter der Woche halte ich mich mit dem Frühstück immer sehr zurück, weil generell so die Tage von Montag bis Donnerstag sind eher karger. Da nehme ich eigentlich immer Mittagessen aus der Agentur zu mir und sonst über den Tag versuche ich eine üppige Kalorienzufuhr eher zu vermeiden. Das heißt, morgens gibt's eigentlich auch bis zum ersten Kaffee erstmal viel Wasser und Tee. Und dann irgendwann so Richtung 10 mittlerweile versuche ich mich dann an einem schönen Milchkaffee, also einen schönen frisch gebrühten Kaffee und ein bisschen Milch dabei. Deswegen ist das mit dem Frühstück, gerade mit der Bezug auf heute, bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt mal so an das letzte Frühstück denke, das war am Sonntag und Sonntagsfrühstück ist eigentlich immer, finde ich, also Wochenendfrühstück ist dann schon immer was Besonderes. Ich liebe es, die frische Brötchen morgens holen zu gehen, vorher die Kaffeemaschine anzumachen und gerade so der erste Schluck Kaffee an so einem Tag ist einfach der beste. Genau wie der erste Schluck Wein an einem Tag. Das ist einfach, ich muss schon sagen, das sind schon die leckersten Sachen, die einem so auf die Zunge kommen morgens. Oder ja, Wein dann auch gerne mal dann eher abends oder am späten Nachmittag. Und ja, dann gehe ich zum Bäcker und hole frische Brötchen. Und jetzt am letzten Sonntag bin Fahrradfahren gewesen, ausnahmsweise, weil es war ja so heiß, dass ich morgens direkt um 8 Uhr mich aufs Mountainbike geschwungen habe und ein kleines Ründchen die Berge rauf geradelt bin. Und auf dem Rückweg, also gab es dann Frühstück erst danach. Und ich kam zurück und hatte total Bock auf Thunfischsalat auf dem Brötchen. Eigentlich, was ich auch immer gerne freitags, wenn ich das Met holen gehe, beim Metzger hole, ist Fleischsalat. Also das ist dann meistens aber schon am Samstagmorgen aufgebraucht. Also ein schönes Fleischsalatbrötchen ist dann eigentlich Pflicht. Und an dem Sonntag war halt auch noch ein bisschen Fleischsalat da, aber ich hatte total Bock auf Thunfischsalat und da habe ich einfach eine Dose Thunfisch aufgerissen, eine Zwiebel geschnitten, ein bisschen Mayonnaise drunter gemischt, Salz und Pfeffer abgeschmeckt, dann gerne noch ein paar Kapern rein, je nachdem, also ein, zwei Kapern, mal fein gehackt noch drunter, Schnittlauch kann man auch machen. Aber in dem Fall war das wirklich sehr, sehr plain. Nur Zwiebeln, Kapern, Thunfisch, Mayonnaise, Salz, Pfeffer. Und dann ein schönes frisches Brötchen. Ach, das war ein Genuss. Ich liebe diese scharfen Zwiebeln, wenn die dann beißen. Und dieser, gerade Thunfisch auf diese Weise, esse ich super gerne. Ich weiß auch nicht, warum mich das so geflasht hat, aber dieses, das ist, normalerweise kann man das auch schön zum Mittagessen oder auch zum Abendessen essen, aber in dem Fall muss es zum Frühstück sein. Und ja, so sah mein Frühstück dann am Sonntagmorgen aus. Und die Einschlägigen unter euch wissen ja auch gerne, dass ich gerne Mettwurst, so Zwiebelmett oder frisches Mett am Freitag in der Agentur zum Frühstück esse. So ist es eigentlich so ein bisschen aufgegliedert. Freitag startet bei mir schon morgens das Wochenende mit dem schönen Mettbrötchen-Frühstück mit ordentlich Zwiebeln drauf. Aber wenn ihr mal Bock habt, probiert das mal aus mit dem Thunfisch und ein bisschen Mayonnaise und Zwiebeln. Echt richtig lecker. Und wenn ihr es zum Frühstück nicht verkraftet, dann macht es mal zum Abendessen. Kann ich euch echt empfehlen. So, Frage Nummer 4. Wenn du eine Tapas à la Küchenjunge kreieren musst, wie würde das ausschauen? Ja, ich habe ja schon mal ein paar gemacht. Für mich, also eine Küchenjunge Tapas wäre für mich auf jeden Fall, hätte was mit Blutwurst drauf. Also eine knusprig gebratene Blutwurst müsste da auf jeden Fall irgendwo ein Plätzchen finden. Ansonsten finde ich gerade bei Tapas ist Knoblauch immer Trumpf. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe mal eine Tapas gemacht. Es war mit einer crunchy Blutwurst. Ich weiß nicht sogar, ob es ein Chip war. Und darunter war ein Erbspüree. Knallgrünes Erbsenpüree mit auch ein bisschen schön knoblauchig abgeschmeckt. Und da drauf saß dieser Chip, wenn ich mich da richtig erinnere. Also wer mich kennt, weiß, dass ich knusprige, gebratene Blutwurst liebe und in allen möglichen Arten verwende, wie zum Beispiel auch in dem Caesar Salad, den Caesar Schlort, also den Kölsche Caesar Salad, wo wir dann auch mit Himmel und Erde Style quasi, also Himmel und Erde, Kartoffel, Äpfel, Blutwurst oder auch Leberwurst und so, mit solchen Geschichten halt einen Caesar Salad mal interpretiert hatten. Und ja, das war eigentlich eine, deswegen ist für mich die Blutwurst, die ist so facettenreich und die setze ich so gerne ein und ich überzeuge auch so gerne Menschen, sie zu essen, gerade wenn sie so knusprig gebraten ist, weil das einfach eine aromatische Bank ist. Also ich finde sie auch nicht gebraten zu einem feinen Riesling, also ein Mosel-Riesling, schön ein Kabinett vielleicht und dann eine schöne Blutwurstscheibe von einer alten Blutwurst, die so ein bisschen gereift ist, die ein bisschen trockener ist, die einfach zu einem Wein, also Blutwurst ist für mich so wirklich eine Signature-Zutat, wenn man sowas sagen könnte. Deswegen müsste die Tapas auf jeden Fall Blutwurst enthalten. Wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, was könnte man noch Schönes machen? Also natürlich die Morcilla ist, ich weiß nicht, ob es in Spanien auch so heißt, ich habe das mal Morcilla aus einer brasilianischen, das ist ein Hotdog mit Morcilla. Das ist, glaube ich, eine brasilianische Geschichte oder argentinische. Ich bin nicht ganz sicher, südamerikanisch auf jeden Fall. Da habe ich auch schon mal damit rum experimentiert Richtung Hotdog und deswegen weiß ich, ich denke, in Spanien gibt es ja die Blutwürste ja auch noch mit Rosinen zum Beispiel drin und sowas. Die machen auch ganz verrückte Sachen mit Blutwurst. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, es ist nicht so weit weg für ein Tapas in Spanien. Und natürlich, da geht's Apfel-Zwiebel-Geschichten nah, nur manchmal sind mir die dann schon ein bisschen zu plump, weil es einfach schon zu klassisch ist. Es passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Es hat eine totale Daseinsberechtigung. Nur auch da versuche ich dann immer noch so ein bisschen einen kleinen Aha-Moment zu bringen. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, irgendwas mit knallgrünen Erbspüree, gebratene Blutwurst, vielleicht noch ein bisschen Zwiebel, Schmorzwiebel dran oder sowas, maximal noch. Könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Also so sehe meine Tapas aus. Frage Nummer 5. Wenn ein Impfstoff für Corona gefunden wird, wo würdest du direkt gerne hinreisen? Tja, also ich würde sagen, nochmal hinreisen würde ich auf jeden Fall sehr gerne nach San Sebastian. Das war, ich meine, das hört ihr jetzt wahrscheinlich, kommt es euch schon blutend aus den Ohren raus, wie geil San Sebastian war. Gerade was wir da kulinarisch erlebt haben, war unglaublich. Deswegen, San Sebastian würde auf jeden Fall auf meiner Liste stehen. Wir hatten auch eigentlich vor, dieses Jahr nochmal nach Sizilien zu fahren, Freunde besuchen. Das war aber auch ganz locker erst für den Herbst geplant. Ich denke mal, wird dieses Jahr leider nichts. Aber auch kulinarisch, Sizilien ist ein wunderschönes Fleckchen. Also wir haben da einmal Urlaub gemacht vor, ist auch schon Jahre her. Und das war wirklich eine in Taormina. Und gerade wenn man dann Bekannte da hat, mit denen man dann mal essen geht, wirklich eine wunderbare Küche, die einfach so schön zum einen durch das Meer geprägt ist, also Fisch, und auf der anderen Seite halt auch durch die Armut, die es früher dort gab, so recht, also auf italienische Küche ja eh sehr einfach und Zutaten fokussiert, also dass es mit wenig Zutaten in bester Qualität dann halt unglaubliche Gerichte gemacht werden können. Und ich erinnere mich da nur an eine Pasta mit einem Pistazienpulver. Das war einfach gemahlene Pistazien, ein bisschen gröber, und da war dann geriebenes Brot, einfach ein bisschen Olivenöl angebraten und diese Crunch mit den Pistazien einfach unter die Nudeln gehoben. Hat einen süchtig gemacht. Das war wirklich, ja, so ging das dann weiter. Dann hast du ein bisschen Fisch hier und da, und also das wäre wirklich eine, ja, Sizilien wäre dieses Jahr sehr schön gewesen. San Sebastian würde ich sehr gerne nochmal hinreisen. Ja, ansonsten, ja, weiß ich gerade gar nicht. Also ich ziehe es jetzt gerade nicht so weit in die Ferne aus Europa raus. Im Moment finde ich das, ja, aber wie gesagt, wenn der Impfstoff da ist, dann wird das ja auch noch ein bisschen dauern, bis das dann alles überall auch wirkt und bis man, ja, ich hoffe, das wird auch bald kommen, dass sich einfach diverse Sachen auch für so viele Menschen, die darunter leiden müssen, jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich, dass es eine Lösung gibt. Ich denke mal, es gab keine großen anderen Wege, die man hätte da gehen können, ist meine Meinung. Die machen das alle gerade auch in Deutschland recht gut, wie das alles sich aufgebaut hat. Aber natürlich gibt es auch hier sehr viele schwierige Branchen, sei es die Schausteller oder auch Künstler, Kino, man kann ja, diese Liste geht ja immer weiter mit dem, was alles betroffen ist und auch welche Arbeitswelten sich so verändert haben. Deswegen, ich hoffe, dass es bald einen Impfstoff gibt, und ich bin gerne auch hier einfach bereit, einfach nur auch in Deutschland im Moment zu reisen und einfach auch hier mit meinem Geld hier zu unterstützen, was ich halt ausgebe. Aber ja, weiter reisen, ja, für ich im Moment habe ich ja irgendwie überhaupt keinen so richtigen Bedarf in mir, muss ich sagen. Ne? Also festhalten nochmal, San Sebastian und Sizilien, Taormina wäre schön, da bald nochmal irgendwie hin zu können. Aber wir werden sehen. Ja, ich glaube, das waren meine 5 Fragen von Martin. Ich bin sehr gespannt, wie er meine 5 Fragen beantworten wird. Er wird in Kürze dafür sich die Zeit freischaufeln. Und ja, ich würde sagen, dann übergebe ich jetzt mal an den Martin. Vielen Dank schon mal von meiner Seite fürs Zuhören. Und ich bin sehr gespannt, was der Martin so zu erzählen hat.
Hey Chris, ja? Ah, die 5 Fragen? Oh ja. Ja, du kennst das hier im Urlaub. Ja, die Kinder hier am Strand. Ein bisschen entspannen. Ja, ich mach die 5 Fragen schon fertig. Ist klar. Ich mach immer einen Rad auf, ne? Du hast die 5 Fragen schon fertig gemacht. Schon eingesprochen. Ja, ich bin hier mit meinem Stand. Aber warte mal kurz. Das lasse ich jetzt nicht auf mich sitzen. Ich werde jetzt auch mal 5 Fragen machen. Alles klar, Digga. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Part dieses Podcasts, längst überfällig. Der Küchenjunge hat mich fleißig daran erinnert, dass ich doch vielleicht mal meine 5 Fragen beantworten muss, die er mir gestellt hat. Es waren sehr, sehr entspannte Wochen jetzt gerade. Ich habe euch direkt mal ein paar akustische Impressionen von der Nordsee aus Holland mitgebracht. An dem Tag waren sehr viele Kinder dort am Strand, deswegen hat man da viele Leute prasseln gehört und die Wellen sind so ein bisschen untergegangen im Hintergrund. Aber ja, ich bin zurück in Köln. Die 3 Wochen Holland haben wir sehr gut verbracht und jetzt haben wir noch 2-3 Resturlaubstage und dann kann man das ja auch nochmal als Chance nehmen, hier die 5 Fragen aufzunehmen, weil irgendwie... Ja, wir haben wieder so einen Urlaubsmodus und da hat das mit dem Podcasten so gar nicht bei uns funktioniert. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man an diese normalen so Alltagssachen dann nicht unbedingt denkt und einfach mal alle 5 gerade sein lassen. Ist es auch allen gegönnt, denke ich mal. Und beim Küchenjungen sieht es ja meistens dann auch nicht anders aus, wenn er Urlaub hat. Das war dann auch nicht dazu kommen, weder eine Podcast-Folge aufzunehmen oder auch eine hochzuladen oder zu bearbeiten. Und das wollen wir auch von niemandem verlangen. Deswegen verzeiht uns, dass hier unsere Sommerpause doch ein bisschen eingetreten ist. Nicht so ganz wie geplant, aber naja. Ich bin auch sehr gespannt, wie der Küchenjunge meine 5 Fragen beantwortet hat. Darüber reden wir dann in der nächsten Folge mal im Detail. Da bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Und bevor wir die 5 Fragen jetzt quasi bearbeiten von ihm, ne, bevor ich da irgendwie drauf eingehe, wollte ich mich auf jeden Fall mal herzlich nochmal bedanken für alle Kommentare, Bewertungen auf iTunes und all die Interaktionen, die immer mit euch stattfindet. Ich finde das alles großartig und wir freuen uns, dass es so weitergeht und auch die rege Beteiligung am Gewinnspiel und so, das war alles sehr mega, ja. Und wenn da irgendwie was nicht angekommen sein sollte bei dem Gewinnspiel, ich weiß nicht, ob Chris das da schon gesagt hat, dann kommt nochmal auf uns zu. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Flugzeug im Hintergrund hört, also es ist gerade 4 Grad, also es waren heute 34 Grad heiß, unsere Fenster sind hier komplett auf und es könnte mal zu leichten Störgeräuschen von draußen kommen, da müsst ihr mir auch verzeihen, also wir haben hier sehr wenig an, die Ventilatoren laufen eigentlich, aber jetzt gerade halt natürlich nicht, weil es die Aufnahme stören würde. Und dafür sind die Fenster auf. Irgendwie so einen kleinen Kompromiss müssen wir machen. Jo, dann kommen wir mal zur ersten Frage vom Küchenjungen. Und zwar, wo haben wir denn hier schön die erste Frage? Bin ich top vorbereitet heute? Bin ich auf jeden Fall. So. Boah, ich muss mal gucken, ich habe leider hier gar keine... Ach, hier. Er hat da überhaupt keine... Ich habe es ein bisschen in den Shownotes, meinen persönlichen Shownotes ein bisschen versteckt platziert. So, was denkst du, wird positiv aus der Corona-Krise bei euch im Betrieb zurückbleiben? Abläufe, Speisen, etc.? Ja, als erstes muss ich da sagen, ganz klar, der Teamgeist wird da sehr positiv zurückbleiben. Das war ja quasi wie ein Start-up. Wir haben es ja komplett neu formatiert und dann mit viel Energie quasi ums Überleben gekämpft oder beziehungsweise unsere neuen Vertriebswege gepusht, was für uns alle irgendwie neu war, sei es Ausliefern oder das erhöhte Takeaway-Geschäft oder das halt Herstellen und Verkaufen von Produkten. Ja. Und ja, das mit den Produkten wird auf jeden Fall auch bleiben. Da werden die nächsten Wochen auch noch ganz tolle Sachen kommen. Da kann ich jetzt auch noch nicht mehr dazu sagen, aber bei der nächsten Folge werden wir da schon was kommen. Also das meint er wahrscheinlich auch mit Speisen. Ja, ansonsten würde ich sagen, also nicht bei uns im Betrieb, aber allgemein habe ich einfach gemerkt, dadurch, dass es einfach so ein erhöhtes Hygieneaufkommen gibt, ne? Also dass die Leute sich viel mehr dran halten. Ich war auf jeden Fall noch nie so wenig krank wie in diesem Jahr. Also ich schütze mich natürlich auch besser, aber auch alle anderen schützen den Gegenüber mehr, ne? Und das finde ich halt großartig. Ich würde mir noch ein bisschen sehr wünschen, dass diese Maskenpflicht und diese ganzen Abstandssachen noch rigoroser verfolgt werden, dass das eingehalten wird. Ne? Natürlich geht es nicht immer und alles und nicht jeder. Und also wir machen das ja alle auch nicht 100% korrekt wahrscheinlich und wir geben unsere größte Mühe. Aber es kann nicht sein, dass die einen sich die Mühe geben, dass man das einhält und die anderen scheißen drauf. Da finde ich noch, da muss noch ganz, ganz viel passieren, ja. So. Kommen wir zur Frage 2. Welche war deine letzte kulinarische Anschaffung, die sich nachträglich als völliger Schwachsinn herausgestellt hat? Puh. Kochwerkzeuge kaufe ich mir ja so gut wie gar nicht. Da erinnere ich mich, eher so, ich habe mal eine Microplane geschenkt bekommen, diesen Muskattreiber, das ist wie eine Pfeffermühle, nur dass dann da Muskat runtergerieben wird. Eigentlich ein Megaprodukt, ist aber kaputt gegangen. Also das wäre so das Ding. Aber ansonsten, ich bin ja nicht so, der sich so super viele Werkzeuge kauft, ne? Und klar habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Kochmesser und man muss auch eigentlich nur eins haben, aber ich würde jetzt keins als Scheißanschaffung oder irgendwas Fehlkauf bezichtigen. Bei Zutaten habe ich da schon eher etwas. Und zwar habe ich im Urlaub wir sind ja mal in Holland und in den Supermärkten gibt es ja super viel Peanut Butter Aufstriche und ist ja gerade ein großes Ding bei den Holländern und da gibt es jetzt neue Sorten mit Snickers und eine mit M&M's und ich habe die beide probiert und M&M's war richtig fies. Das schmeckt ja so eher so Richtung ranzig. Und alle vor mir am Tisch meinten, boah, die schmeckt echt mies und ess das nicht und das schmeckt nicht. Und ich dachte so, ey, das ist Erdnussbutter mit M&M's, das muss mega gut sein. Und das war einfach echt fies. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ansonsten, ich probiere viel so Süßgetränke. Ich bin da immer so super neugierig, so irgendwie. Ich habe das war ein Sprite Limette Kaktus, war mega lecker. Und dann habe ich noch Chupa Chups Limonade probiert, die fand ich auch gut. Die schmeckte halt so wie Chupa Chups Lollis, ist halt aber auch mega gut in Sachen Kindheitserinnerungen. Ist natürlich eigentlich ein fieser Erdbeergeschmack, so künstlich. Ne? Da habe ich mich schon viel mehr so in Holland dieses Jahr stark darüber gefreut, so dass man da auch frische, regionale, tolle Aromen bekommt, aber dazu kommen wir dann gleich. Ja, ansonsten so eher als Schwachsinn oder ich würde es mal eher als Flop sagen, war das Muschelessen dieses Jahr. es gibt überall gerade frische Muscheln zu essen in Seeland und ich dachte mir, wir haben es auch einen Abend richtig krachen lassen mit Vorspeisen, Turnhauptgang und hast nicht gesehen und da waren dann halt Muscheln dabei. Und wenn die Holländer Muscheln anbieten, ne, also es war kein Monat mit R, ich weiß, aber die bauen das an und wenn die das verkaufen, dann weißt du auch, dass es eine gute Qualität, eine gute Ware ist. Ja, dann gab es halt in der Vorspeise so Muscheln mit so Chorizo und Aioli und all sowas, ne? Also so normale Miesmuscheln, die habe ich mit meinem Sohn geteilt. Es war einfach mega lecker. War ein echt tolles Erlebnis, das zu essen. Ja, und als Hauptgang gab es dann Wolfsbarsch und so ging das dann halt weiter. War echt ein toller Abend und das war irgendwie gefühlt das erste Mal, wo ich dann so, boah, wann habe ich das letzte Mal nicht von Alkohol gebrochen, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder sowas, dann habe ich immer schön das Porzellan über die halbe Nacht lang geküsst. Und das war dann mein großer Flop, weil dann isst man mal wieder sowas wie Muscheln, ne? Und dann passiert sowas. Es war garantiert unabhängig von den Muscheln, also weil mein Sohn hat das ja alles auch gegessen und hätte keinerlei Probleme. Und aber mein Kopf ist das jetzt wieder festgewachsen mit dem Muscheln, mit dem Fisch und ja, ganz blöd. Vielleicht ist das auch ein Ding, was ich nicht vertrage, aber das ist mal wieder ein Paradebeispiel dafür, dass wir haben es ja auch manchmal bei uns im Laden, dass sich Leute beschweren. Ich habe tierischen Durchfall. Ich habe das und das bekommen von eurem Essen. Ne? Bei uns essen das 400, 500, 600 Leute am Tag. Ne? Und wenn einer sagt, er hat das bekommen, ne, wir machen das ja täglich alles frisch, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er das von uns hat, sondern sich irgendwie anders auch eingefangen hat. Ja. Cool natürlich, dass ich dieses Thema genau dann erzähle, wo ich bei der vorherigen Frage gesagt habe, ich war selten so wenig krank wie dieses Jahr, aber es ist wirklich so. Jo, kommen wir zur nächsten Frage. Welche Speisen, Lebensmittel hat dich positiv überrascht oder geflasht? Geflasht oder überrascht hat mich eigentlich nichts. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber ist halt so. Ich finde, was ich toll finde, ist immer mehr so, wenn man Sachen entdeckt, die man regional kaufen kann, die mega Saison hatten. Wir hatten zum Beispiel Kirschen vom Kirschbauer gekauft, Ziegenkäse von so einem Ziegenkäsehof und alles ganz toll auf den Punkt gereifte Sachen. Und oder richtig abgefahren leckere Melone hier aus von einem Bauern, ne? Also hier in Nordholland, sag ich schon, im Südholland. Wächst halt alles sehr zwar auf den Gewächshäusern, aber dann die haben in letzter Zeit ja sehr, sehr viel Sonne gesehen und haben echt richtig gutes Aroma, ne? Also wie man das aus dem Supermarkt bei uns nicht kennt. Und die Kirschen, die waren einfach nur mit Netzen geschützt bei dem Hof und die haben das dann verkauft, war auch nicht so teuer, also in der Relation 6 Euro, glaube ich, ein Kilo, aber die waren so tiefschwarz, richtig groß und es war einfach nur abgefahren lecker. Das war es war keine Überraschung und geflasht hat es mich jetzt auch nicht, aber vielleicht war ich so ein bisschen hyped, weil das einfach toll ist, einfach so viele verschiedene Sachen sich gerade zu der Zeit jetzt zu kaufen. Ja. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Welches dein aktuelles Lieblingsgetränk im Urlaub? Ja, also unser Standard-Lieblingsgetränk ist ja eigentlich immer das Radler. In Holland ist es ja so ein Riesending inzwischen. Amstel Radler trinkt man super oft. Aber was sich hier immer mehr durchsetzt, ist auch noch das Amstel Radler 00. Das heißt dann halt auch nicht alkoholfrei oder so. Die alkoholfreien Radler heißen immer 00 und kriegt man immer mehr zu sehen. Es gibt sogar einen Laden, wo wir gesehen haben, dass sie gar nicht mehr Amstel Radler haben, sondern nur Amstel Radler 00. Soweit geht das schon. Und das ist immer sehr, sehr erfrischend, wirkt auch so ein bisschen isotonisch. Also ich trinke es dann halt, wenn wir zum Strand fahren, erstmal ohne Alkohol und später dann mal mit. Und das reicht dann auch meistens am Abend. Ich muss mir dann nicht die Birne zulöten, damit ich Spaß haben kann. Aber das ist so unser Standard. Meistens auch von der Firma Amstel. Und dann gibt's noch dieses Liefmanns On The Rocks. Das ist so ein Kirschbier. Also es ist schon mit Kirschsirup hergestellt. Also ursprünglich macht man das eigentlich mit vollreifen Kirschen, aber das ist halt so eher die günstige Variante. Kostet ein Sixpack, glaube ich. Ne, 4 Flaschen sind das 6-7 Euro. Und das kann man super gut als Aperitif auf Eis dann halt anbieten. Und unsere Gäste, wir hatten oft Besuch im Urlaub, mochten das auch sehr gerne. Ja, einfach auf Eis, so ein Bier, so ein Kirschbier ist auch eine sehr, sehr erfrischende Sache. Habe ich bestimmt auch schon mal hier in dem Podcast erzählt. Ansonsten eines unserer kulinarischen Highlights in Sachen Getränk war definitiv der neue Gin Tonic, den wir am Start hatten. Und zwar hat uns der gute, liebe Christian Linzen noch vorher, bei dem habe ich eben halt den Seven Hills Gin bestellt aus Italien und wie soll man das sagen, ist schon schwierig, weil der Gin ist nicht so einfach eine klare Keule in die Richtung oder Geschmacksrichtung in eine Sache, sondern der hat sehr viele Aromatiken. Und dementsprechend passt er auch zu ganz vielen Tonic-Watern, was den ganz besonders macht. Die Flasche sieht so ein bisschen klassisch aus. Wir haben gesagt, es könnte auch ein Grappa sein. Also da sieht man so diese italienische DNA ganz deutlich. Sehr, sehr elegante, sehr edle, schicke Flasche. Also auch irgendwie in der Gin-Szene so in der Richtung auch noch nie gesehen. Und ja, eben halt wie soll man sagen, Das Etikett ist so naturfarbend etwas und mit einem Bordeaux-Rot und ja, aromatisch geht es ein bisschen in die Wacholder-Richtung natürlich, also, aber es hat auch Sellerie und wir haben dann ein Tonic Water gefunden und zwar Fentimans Valencia Orange. Das hat sehr, sehr, sehr gut harmoniert dazu. Es hat aber auch ein ganz normales Thomas Henry oder Schweppes dazu funktioniert. Das war so unser Highlight Gin Tonic, den wir hatten. Wir haben auch echt geile andere Gins dabei gehabt. Wir hatten hier den Gin de Cologne dabei, in rosa und den normal, also den weißen und ja, die sind ja eh immer Gesetzbombe und ja, den Illusion Gin haben wir auch dabei gehabt, der sich dann so färbt, wenn man das Tonicwasser reinpackt. Auch eine sehr, sehr gute Qualität und guter Geschmack. Das sind unsere Gins gewesen. Kann man alles sehr gut empfehlen. Ich guck mal, dass ich noch ein paar Links den Küchenjungen dazu packe, dass ihr dann auch am Ende noch vielleicht nochmal nachschauen könnt. Ja, und dann kam noch die Frage, was sind die bisherigen kulinarischen Highlights deines Urlaubes? Also Getränke haben wir jetzt ein bisschen vorweggenommen. Was hattest du Besonderes auf dem Grill? Das sind natürlich eigentlich zwei Fragen, aber der Küchenjunge weiß ja, dass ich eigentlich nur im Urlaub wie ein Bekloppter grille. Ich habe ja keinen Balkon oder Terrasse, sondern hole ich das da wie verrückt nach. Aber wir waren natürlich auch essen. Ich habe von dem Wurstbarsch erzählt und den Muscheln, das war natürlich super. Wir waren Pfannkuchenhaus, kann man nie verkehrt machen in Holland. Ja, und so sonst richtig essen gehen waren wir nicht, aber wir haben super, super viel Fleisch und Sachen mit aus Deutschland gebracht, weil gerade Fleisch einkaufen ist immer ein bisschen schwierig. Inzwischen habe ich auch eine tolle Quelle entdeckt, aber dazu erzähle ich dann mehr, wenn es soweit ist. Aber ich habe vor allen Dingen bei der Schwarzwälder.com, also jetzt kommt ein bisschen Werbung, habe ich ein bisschen was bestellt zum Essen und was mir da besonders in Erinnerung geblieben ist, ist das Kräuterschwein, das Dry-Aged Kräuterschwein, was die haben. Also es wird halt mit Kräutern gefüttert, ist eine Duroc Hausschwein Mischung, Kreuzung und dann wird es nochmal trocken gereift und das habe ich einfach nur mit Salz auf dem Rotisserie-Grill über Holzkohle gegrillt. Es war ein Kotelettstück, 1,4 Kilo schwer und dadurch, dass es schon Tri-Edge war, ich habe die Kruste nur 4-5 Stunden mit Salz belegt, aber ich glaube, man muss es nicht mal, also die wurde direkt so kross und dann habe ich es halt gegart, so 68 Grad Kerntemperatur reicht ja da vollkommen aus. Das war, also es war wirklich nur das reine Schwein, dry-aged, mit ein bisschen Salz und das war unfassbar gut. Das war auf jeden Fall kulinarisch gesehen das absolute Highlight. Wir haben super viel sonst Rindsteaks gemacht. Wir hatten auch hier von der Schwarzwälder noch das, wie heißt es denn nochmal? Das Skirtsteak dabei, das ist ein toller Cut, wo man auch wieder sieht, ne? Also sehr, sehr aromatisch, sehr gut. Tollen Fleisch-Eigengeschmack, ähnlich wie so von der Stärke, würde ich schon fast sagen, wie beim Nierenzapfen oder sowas. Ah, kommt sonst normalerweise ins Hackfleisch, ne? Und ich stehe ja eh auf so Second Cuts. Das war auch toll. Ansonsten haben wir ein bisschen rumexperimentiert. Wir haben mal ein Steak mit Panko paniert und dann in der Fritteuse frittiert, so ein ganz, also wirklich so ein zwei Finger dickes Steak. Wir haben eins normal frittiert in der Fritteuse. Es war beides super. Also wir haben ja auch richtig geile Gewürze drauf gemacht. Wir haben einmal den Ankerkraut Dalmatiner Rub, auch hier wieder Werbung, sorry, und den Ankerkraut Meat Junkie Rub drauf gemacht und das war echt grandios. Also gerade also mit dem Panko hatte das wie so ein Wiener Schnitzel von Geschmack. Konsistenz war aber butterweich, weil das Steak einfach eine sehr gute Qualität hatte. Und es war halt ein bisschen vom Geschmack ein bisschen kräftiger wie so ein Kalbsschnitzel und es war echt mega. Also wenn man da noch ein bisschen Zitrone drauf macht und ja, da steht halt der kulinarischen Genuss in keinster Weise in irgendwas im Wege. Gegrillt klassisch mag ich es natürlich noch ein bisschen lieber, muss ich dazu sagen. Ne, aber ist mal eine Sache, die man machen kann, absolut, ja. Dann kulinarisches Highlight waren Label Rouge Hähnchen, die wir gemacht haben. Ich lege die mal im Brine ein und grill die dann auch auf dem Rotisserie über Holzkohle. Da habe ich ja auch für meinen Grill extra eine ganz tolle Rotisserie gekauft, damit ich auf Holzkohle grillen kann. Und das ja ist für mich der beste Weg, Hähnchen zuzubereiten. Haben wir ja schon ganz oft hier im Podcast gesagt. Der Sven Menke hat ja damit so ein bisschen angefangen, ne, und uns davon erzählt. Und ganz ehrlich, da braucht ihr keinen Rub oder irgendwas. Einfach nur ein super Prime, ne, machen, über Nacht einlegen und dann grillen. Und das ist schon mega. Ja, dann haben wir, was auch richtig cool war, ein Picanha gesmoked und Scheiben geschnitten und dann schön, also einen Saft haben wir aufgefangen und dann haben wir schön Tacos gemacht und dieser fettige Saft, der daraus kam, da war ja viel Fett dran, den haben wir dann genommen und darin die Taco-Fladen gebraten auf einer Plancha und am Anfang verdampft, also die Flüssigkeit zieht erst in diesen Taco-Fladen und dann bleibt ja das Fett und dann darauf brät dann quasi der Fladen und dann wird es halt umgedreht und dann wirft das Teil auch irgendwann Blasen. Das schmeckt halt wie ein noch frisch gebackener Taco. Aber eben halt durch diesen Bratensaft hat das nochmal einen ganz anderen Geschmack. Die Konsistenz ist ähnlich einfach wie ein industriell gefertigter, aber als wenn der eben halt durch Bratensaft halt nochmal aromatisiert wurde. Ja, und dann eben halt, ich sag mal, das Typische kommt da rein, kam rein, Guacamole, Bohnen, eben halt das Picanha, Tomatensalsa, viel Koriander und dann Limettensaft und es war einfach ein mega Taco. So, ich würde mal sagen, das war der authentischste Taco, den ich bis jetzt zubereitet habe. Ne? Und das war dann im Rahmen der Bernhard AF Chili oder AF Challenge beziehungsweise Abstauben AF. Ja, wo ich nicht gewonnen habe, aber auch nicht schlimm. Und was noch ein cooler Gag war, ich weiß nicht, ob ihr es auf Instagram gesehen habt, ich habe aus Wert des echten Taco Shells gemacht. Also ich habe die auf einer Grillplansche gelegt, die war auf nur niedriger Hitze, so einfach 5 Wert des echten in so einem Kreis schmelzen lassen, dann waren die einfach wie ein Karamell so kreisrund geschmolzen, alle 5 zusammen. Dann habe ich die Grillplatte ausgemacht, dann härteten die langsam aus und wo ich gemerkt habe, die kann ich jetzt biegen, die sind aber nicht mehr so weich, dass sie ineinander fallen würden, habe ich die dann einfach zu so wie ein Taco, Hardshell-Taco geformt. Dann haben wir Poffertiers reingemacht, ein bisschen Fla und Früchte und dann hat man quasi so den holländischen Taco gemacht, was sehr geil ankam. Also das Geile ist halt beim Wert das Echten. Kennt ihr diese Bonbons, die kann man ja nochmal lutschen und das ist wie so ein Crunch, ne, das zersplittert so im Mund und dann schmilzt das auf der Zunge. Dann hat man diesen Vanille-Fla, dann die geile Konsistenz von den Poffertiers und dann die Früchte, also wir haben so die typischen Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren genommen und eine rundum gute Kombination, schönes Dessert und war mal ein ganz anderer Taco, habe ich so auch noch nicht gesehen, also konnte man echt machen. Ja, das waren meine 5 Fragen bzw. Antworten zu den Fragen von Küchenjungen. Ich bin ganz, ganz gespannt, was er mir so an Fragen, an meinen Fragen so beantwortet hat. Das habt ihr schon alles gehört. Das höre ich mir dann jetzt im Anschluss quasi an, wenn ihr es gehört habt. Und ja, werde dann mal im nächsten Podcast drauf reagieren, ja. Ansonsten, wie ich es am Anfang des meines Parts hier schon gesagt habe, ich würde mich mega freuen, wenn ihr diese auf unserer Seite küchen-funk.de kommentiert, auf iTunes eine Bewertung abgibt. Und wie soll ich es jetzt sagen, außer ich mach's kurz und knapp, macht's gut und lecker. Ciao!